Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Mit Bettina Köster am Mikrofon. Guten Abend. Krieg, Klima und Corona. Wir leben gerade in einer Zeit, die von multiplen Krisen geprägt ist. Und Krisen können ja bekanntlich auch Chancen für eine raschere Weiterentwicklung anstoßen. Für ein gesellschaftliches Vorankommen interessiert sich auch der Soziologe Klaus Dörre. Er hat eine Utopie entwickelt, in der soziale und ökologische Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle spielen. Mehr dazu gegen Ende der Sendung. Konflikt heißt eine Sonderausstellung, die gerade in Hamburg zu sehen ist. Und die zeigt, dass es auf das Wie beim Streiten entscheidend ankommt und sich die Gesellschaft nur über die aktive Auseinandersetzung weiterentwickeln kann. Auch der Krieg in der Ukraine beschäftigt uns heute und die damit verbundene Frage, was ist da in der Friedensforschung auf der Strecke geblieben? Seit einer Woche steht Europa unter Alarmbereitschaft. Der Krieg in der Ukraine setzt nicht nur die Politiker und Politikerinnen unter Druck. Er berührt unser aller Leben. Ein Krieg in Europa, das war lange nicht vorstellbar. Haben doch viele noch genügend Kriegslast im Gepäck, bewusst oder unbewusst. Jetzt überschlagen sich die Nachrichten aus und über die Ukraine. Menschen protestieren auf großen Demonstrationen, um ihre Solidarität auszudrücken und sich nachhaltig für Frieden einzusetzen. Und natürlich fragt man sich in dieser Zeit auch, welchen Einfluss hatte und hat jetzt noch die Friedensforschung? Was hat sie vielleicht versäumt in all den Jahren? Darüber habe ich mit dem Friedensforscher Dr. Matthias Dembinski gesprochen, der am Leibniz-Institut der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung arbeitet.
Natürlich kann man nicht viele Fehler einfach der Friedensforschung anlasten. Ich glaube schon, die Friedensforschung hat sich auch in den letzten zwei Dekaden, als ich sozusagen in diese Geschichte der westlich-russischen zunächst einmal Annäherung und dann zunehmenden Entfremdung kritisch begleitet, immer wieder Vorschläge gemacht, auch immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass hier vielleicht nicht alles zu besten läuft und dass man manche Entscheidungen auch hätte überdenken können und anders machen können.
Sagen Sie mal ein Beispiel dazu.
Nein, ich meine, diese Entfremdung, die ist lange, die geht lange zurück. Es fing an mit der NATO-Erweiterung, der Frage, hat man damals in den 90er Jahren Russland die Zusage gemacht, das Versprechen gegeben, die NATO nicht zu erweitern, das dann doch gemacht. Es stechen zwei sozusagen historische Ereignisse wirklich heraus in diesem Prozess der Entfremdung. Das war zum einen der Bukarest-Gipfel der NATO im Jahre 2008. Das war in einer Situation, in der in der Ukraine sozusagen die erste orangene Revolution noch nachwirkte, die damals eine stärkere Orientierung am Westen anstrebte, in Georgien eine pro-westliche Regierung war. Und damals wollte Präsident Bush schon diese beiden Staaten enger an den Westen koppeln, indem er ihnen eine NATO-Mitgliedschaft anbieten wollte oder zumindest den Prozess hin zu einer NATO-Mitgliedschaft. Damals waren die Kanzlerin Merkel skeptisch, kritisch und haben letztlich denn dafür Sorge getragen, dass nur ein Kompromiss zustande kam. Nämlich der Kompromiss lautete, die Ukraine und Georgien werden Mitglieder der NATO. Wir sagen nur nicht wann. Russland war in dieser Phase schon strikt dagegen, hatte eine rote Linie aufgebaut, hatte das sozusagen kategorisch abgelehnt und hatte natürlich jetzt einerseits Sorge, andererseits Zeit, diesen ganzen Prozess zu verlangsamen, zu blockieren, zu boykottieren.
Das heißt, da hatten dann unsere Politiker von westlicher Seite, sage ich jetzt mal, nicht ausreichend auf die Erfahrungen oder die Erkenntnisse der Friedensforschung gehört?
Es gab auch in den 90er Jahren schon eine ganze Reihe von warnenden Stimmen, die gesagt hat, dass die NATO-Erweiterung, selbst wenn man versucht, mit Russland Kompromisse auszuloten, Russland mit ins Boot zu nehmen, dass die NATO-Erweiterung letztlich dazu führen würde, dass Russland in Europa isoliert wird. Also diese warnenden Stimmen gab es sicherlich. Und 2008 gab es die in besonderer Weise.
Aber eben nicht gehört, ausreichend.
Sie wurden ganz offensichtlich nicht ausreichend gehört, beziehungsweise es gab natürlich sozusagen eine ganze Reihe von Überlegungen, die dann eine Rolle spielten, die natürlich auch sozusagen interessant waren und wichtig waren. Also bei der NATO-Erweiterung etwa spielte eine Rolle, dass es ja nicht nur um Russland geht, sondern dass es auch um diesen ganzen osteuropäischen Raum geht und dass die NATO-Erweiterung eine Möglichkeit war, diesen Raum auch politisch zu stabilisieren. Denn wie gesagt, ging es auch sozusagen um die Frage, und das hat die Politik dann ja auch in Szene gesetzt, Russland da einzubinden, etwa durch die sogenannte NATO-Russland-Grundlagenakte oder durch den NATO-Russland-Rat. Also man hat zunächst einmal versucht, das muss man der Politik auch zugutehalten, sie haben versucht, sozusagen Russland mit einzubeziehen und dieses große Versprechen einer gesamteuropäischen Friedensordnung am Leben zu erhalten.
Vielleicht schauen wir noch mal ein bisschen grundsätzlicher auch auf Ihre Arbeit als Friedensforscher. Wie gehen Sie eigentlich genau vor, um solche Szenarien, wie wir sie jetzt haben, also einen Krieg, der bereits ausgebrochen ist, noch weiter damit umzugehen?
Das ist für Friedensforschung eine Herausforderung. Also Friedensforschung ist zunächst einmal Forschung, also Wissenschaft. Und Wissenschaft unterscheidet sich einfach vom Feuilleton. Wissenschaft ist datenbasiert, Wissenschaft ist methodenorientiert und Wissenschaft ist immer an der Theorie, am Theorietesten bzw. der Produktion von Theorie interessiert. Und alles das sozusagen ist schwierig. Wir haben keine guten Daten. Im Nebel des Krieges sozusagen Orientierung zu behalten, ist eine Herausforderung. Wir haben uns beispielsweise bei uns im Institut überlegt, was wir eigentlich sagen können und was nicht. Welche Stellungnahmen wir herausgeben können, welche nicht, was wir wissen können, was wir nicht wissen können. Und andererseits ist es vielleicht auch in einer solchen Situation auch nicht zulässig, einfach zu schweigen. Es gehört zu unserem Auftrag, natürlich auch Orientierungswissen bereitzustellen für die Öffentlichkeit und für die Politik. Also von daher muss man schauen, dass man mit dem Wissen, was man hat, versucht, dieses Orientierungswissen zu erzeugen.
Wie sieht das aus? Geben Sie uns ein Beispiel.
Eine Möglichkeit, sich Orientierung zu verschaffen, sind auch historische Analogien, wobei man da immer vorsichtig sein muss. Sprich, man schaut jetzt beispielsweise sich an, wie sind frühere Krisen? Gab es Krisen? Wie wurden diese Krisen gelöst? Eine der schwersten Krisen des Ost-West-Konfliktes war die Kuba-Krise. Da stand die Welt schon einmal kurz vor dem Nuklearkrieg. Und gelöst wurde diese Krise sowohl durch Stärke, ja, Kennedy war damals entschlossen, Russland entgegenzutreten, hat eine Seeblockade aufgezogen, aber gleichzeitig auch durch Gespräche und Kompromisse hinter den Kulissen. Die USA haben damals zugesagt, ohne das sofort publik zu machen, dass etwa nicht nur die Raketen aus Kuba wieder abgezogen werden, die russischen, sondern dass auch die USA Raketen aus der Türkei zurückziehen. Also kurzum, das scheint uns nahezulegen, dass die Politik von Entschlossenheit und Härte und Abschreckung vielleicht auch ergänzt werden müsste durch Zugeständnisse, durch Kompromisssuche und durch die Suche auch, oder den Versuch auch, dem Gegenüber einen Ausweg aus der Eskalation zu weisen.
Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel solche Drohgebärden von Wladimir Putin kommen, langfristig oder vielleicht sogar kurzfristig sogar den Einsatz von Nuklearwaffen in den Krieg einzubringen, wie sollte man ihm da entgegenkommen, vielleicht so ganz praktisch?
Das ist, wie gesagt, eine ganz schwierige Frage, zumal die Zeichen jetzt auf Konfrontation stehen und sie nicht von dem Westen, sondern von Herrn Putin auf Konfrontation gestellt worden sind. Er hat diesen Krieg begonnen. Er merkt offenbar, er kann ihn nicht ohne weiteres, er kann ihn nicht gewinnen. Und die Frage ist, kann er ihn verlieren? Das ist sozusagen das Dilemma, vor dem wir stehen. Und um sozusagen das Schlimmste zu verhüten, Sie hatten es gerade angesprochen, wie gesagt, geht es auch darum, vielleicht trotz aller Konfrontation Gesprächskanäle offen zu halten und nach Auswegen zu suchen. Und auch dazu gehört dann auch die Suche nach Kompromissen, die dann letztlich doch das Äußerste verhindern.
Ist das das auch, was Sie Berlin raten, sage ich mal? Gehört das zu Ihrer Expertise, die Sie weitergeben, dass Sie eben sagen, okay, auf der einen Seite Drohgebärde, aber auf der anderen Seite müssen zwingend die Gespräche fortgesetzt werden?
Das ist etwa eine unserer Botschaften, die wir sozusagen der Politik versuchen nahezubringen, die übrigens auch in Berlin durchaus gehört wird. Also die Gesprächskanäle zwischen der Politik und der Friedensforschung sind durchaus offen und da findet ein reger Austausch statt. In der aktuellen Krise, auch das muss man dazu fügen, vielleicht weniger als in normalen Zeiten.
Es soll ja nun nach langer Zeit der Rüstungsetat aufgestockt werden. Da zucken ja immer noch viele Menschen zusammen, wenn sie das hören. Ist das aus friedenswissenschaftlicher Sicht der richtige Weg?
Also da gibt es sicherlich innerhalb der Friedensforschung sehr unterschiedliche Einschätzungen und Meinungen dazu. Auch die Friedensforschung ist ja letztlich eine plurale Wissenschaft und kann auch sozusagen mit dieser Vielstimmigkeit sozusagen durchaus umgehen. Meine Position selbst ist, dass ich würde sagen, in der Tat, die Bundeswehr ist unterfinanziert, ist strukturell unterfinanziert seit Jahren. Allerdings sind die Summen, die jetzt im Raum stehen, schon so, dass man fragt, inwieweit damit nicht eine sicherheitspolitische Verschiebungen eingeleitet werden, die auch ihre Risiken haben. Der deutsche Verteidigungsetat alleine wäre, zumindest wenn man das in normalen Umtauschrelationen rechnet, wäre sozusagen dann größer als der russische. Dazu kämen natürlich noch der französische, der britische und so weiter und so fort. Deutschland würde auch militärisch wieder sozusagen das Schwergewicht in Zentraleuropa werden. Das ist eine Rolle, in die Deutschland hineinwächst, die auch ein ordentliches Maß an Verantwortung benötigt. Und da muss man schauen, dass man es aufbringt.
Ich bin selbst im Frieden aufgewachsen, erinnere mich aber durchaus noch gut an die Bedrohungsszenarien durch die Mittelstreckenraketen, die wir in den 80er Jahren hatten, Anfang der 80er Jahre. Haben Sie das Gefühl, dass wir in so eine Art neuen kalten Krieg wieder rücken? Also, dass wir in so einer unsicheren Situation oder ja, Atmosphäre weiterleben müssen?
Mein Szenario ist sogar vielleicht noch ein bisschen düsterer oder pessimistischer. Ich glaube, wir sind tatsächlich zurückgeworfen in eine Situation vollkommen ungeregelter Konfrontation. Wenn überhaupt, dann gleicht die Phase, die uns jetzt wahrscheinlich bevorsteht, der ersten und heißen Phase des Ost-West-Konfliktes. Und die Gefahren, die aufgrund dieser Konfrontation drohen, sind durch neue technologische Entwicklungen gar noch schärfer und noch dramatischer als in den 50er Jahren.
So die Einschätzung von Friedensforscher Dr. Matthias Dembinski, der am Leibniz-Institut der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung arbeitet. Konflikte gehören zu unserem Leben, keine Frage. Nur über konstruktiven Streit können Menschen aneinander wachsen. Auch zu einer lebendigen Demokratie gehören Auseinandersetzungen, damit sie sich weiterentwickeln kann. Grundvoraussetzungen sind dabei der Respekt und die Akzeptanz des Gegenübers. Und weil das gerade in der heutigen Zeit, die von Spaltungstendenzen geprägt ist, immer wichtiger wird, hat das Hamburger Museum für Arbeit eine Sonderausstellung organisiert. Ursula Storost hat sie sich angesehen. Get up, stand up.
Stand up for your right. Für seine Rechte aufstehen, kämpfen, statt sich wegzuducken. Get up, stand up, Mut zum Konflikt. Tatsächlich sind Konflikte für Gesellschaften unentbehrlich, sagt Mario Bäumer. Er ist Kurator der Hamburger Ausstellung.
Konflikte sind der Motor gesellschaftlicher Entwicklung. Konflikte sind notwendig, um Gleichberechtigung zwischen Gruppen zu erreichen. Konflikte sind auch notwendig, um Rechte in der Arbeitswelt zu erstreiten.
Ohne Konflikte kein Fortschritt. Wann Konflikte entstehen, wann sie nötig und wann sie unnötig sind und wie sie sich am besten lösen lassen, darauf gibt es keine eindeutige Antwort, sondern viele Erklärungsansätze.
Die können aus der Soziologie kommen, die können aus der Psychologie, aus der Politik kommen.
Die Idee zu der Ausstellung hatte Mario Bäumer schon 2019, ein Jahr bevor die Corona-Pandemie gesellschaftliche Konflikte befeuerte. Unterschiedliche Meinungen gibt es aber schon, seit es Menschen gibt, sagt Mario Bäumer. und damit auch die Notwendigkeit, sich zu verständigen.
Für eine stabile Demokratie gesprochen, ist es wichtig, zu debattieren, zu streiten, um eben gesellschaftlichen Fortschritt auch zu haben. Streit darf an der Stelle aber nicht bedeuten, dass ich allein um das Recht haben willens streite, sondern immer bedenke, wie kann ich mit meinem Gegenüber zu einer Weiterentwicklung kommen.
Einen Schwerpunkt widmet die Hamburger Ausstellung dem Thema Kinderbücher. Etwa die Hälfte aller Kinderbücher, so Mario Bäumer, thematisiert menschliche Konfliktbewältigung.
Das ist tatsächlich etwas, was sich auch heutzutage in Schulen findet, wo die Kopfnote Konfliktfähigkeit und Toleranz vergeben wird. Also dass auch bei Kindern noch verstärkter darauf geachtet wird.
Wer Konflikte beilegen will, muss Kompromisse finden, sagt die Politikprofessorin Ursula Schröder. Bei manchen Konflikten, so die Direktorin des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik in Hamburg, sei das schwieriger als bei anderen.
Als Friedensforschungsinstitut beschäftigen wir uns viel mit Gewaltkonflikten. Und da geht es dann darum, einen Weg zu finden, wie man aus einem gewalttätigen Konflikt wieder zurückfinden kann in einen Konflikt, der mit friedlichen Mitteln gelöst wird.
Aktuell ist es der russische Überfall auf die Ukraine, der Forscherinnen und Forscher beschäftigt. Ein klarer Bruch des Völkerrechts. Kompromisse kann es da nicht geben, so Ursula Schröder. Kurzfristig müsse alles daran gesetzt werden, die ukrainische Bevölkerung vor der Aggression zu schützen. Längerfristig müsse die internationale Gemeinschaft Wege finden, den Gewaltkonflikt zu beenden und eine nachhaltige Friedensordnung in Europa aufzubauen. Eine sehr schwierige Aufgabe, auch für Friedensforscher.
Da geht es sehr stark darum, dass wir Regeln finden und Institutionen finden, mit denen wir Konflikte einhegen und bearbeiten können. Wir müssen uns darauf verlassen können, dass diese Regeln gelten. Wir müssen uns auch darauf verlassen können, dass die andere Seite diese Regeln einhält.
Die Konfliktparteien müssen sich also an vereinbarte Kompromisse halten. Eine gute Voraussetzung dafür sei, so Ursula Schröder, dass sich Staaten im Gegensatz zu einzelnen Menschen auf Dauer nicht ausweichen können.
Das heißt, sie können nicht sagen, ich gehe jetzt und bin dann weg, sondern die sind gefangen in einem internationalen Staatensystem und müssen in Zukunft wieder mit den gleichen Akteuren verhandeln. Und das kann dann dazu führen, dass sich Konfliktakteure mäßigen, weil sie wissen, in der Zukunft treffen wir uns wieder. Wir nennen das den Schatten der Zukunft in der Forschung.
Wenn man gezwungen ist, in einem Gefüge die Zukunft miteinander zu gestalten, ist man auch gezwungen, aufeinander zuzugehen, glaubt die Konfliktforscherin. Das gilt nicht zwingend für innergesellschaftliche Konflikte.
Wir haben es bei gesellschaftlichen Konflikten heute häufig mit Konflikten zu tun, die eher Anerkennungskonflikte sind. Also erkenne ich die Identität, die Werte, die Interessen, die Normen der anderen Seite an oder tue ich das nicht?
Durch die Pandemiemaßnahmen haben sich gesellschaftliche Unterschiede manifestiert, Fronten sich verhärtet, Lager haben sich polarisiert. Verständigung ist nicht mehr möglich.
Wenn weltanschauliche Konflikte sehr stark ausgeprägt sind, ist es sehr schwer, diese Konflikte wieder einzuhegen. Da sich diese Weltanschauungskonflikte, diese Identitätskonflikte häufiger der klassischen Bewältigung von Konflikten durch Regeln, Verfahren und Prozesse entziehen. Was machen wir, wenn die Leute nicht an den Regeln, Verfahren und Prozessen einer demokratischen, rechtsstaatlichen Ordnung teilnehmen wollen, wenn sie die ablehnen? Dann haben wir ein Problem.
Regeln sind auch wichtiger Bestandteil von Arbeitskonflikten. Die Ausstellung dokumentiert anhand des Hamburger Hafenarbeiterstreiks von 1896 einen Konflikt, als es noch kein Betriebsverfassungsgesetz, keine Konfliktpartnerschaften gab. Eine der größten Arbeitskämpfe im 19. Jahrhundert endete mit der totalen Niederlage der Streikenden. Wie bei allen Arbeitskonflikten, so der Historiker und Privatdozent Dr. Knut Andresen von der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg, ging es damals um Arbeitszeit.
Um die Verteilung der Zeit und die Bezahlung der Zeit. Wie viel Geld bekommt man für die Arbeitszeit, die man verkauft und kann entsprechend am Gewinn, der erwirtschaftet wird, durch die Arbeit beteiligt sein.
Konflikte in der Arbeitswelt brachten kürzere Arbeitszeit, mehr Geld, bessere Lebensbedingungen. Heutzutage, so Knut Andresen, arbeiteten aber immer noch viele Menschen in unterbezahlten, unsicheren, ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen. Bei Pflegediensten, Reinigungsfirmen, Paketdiensten oder Schlachtbetrieben. Diese Leute würden öffentlich kaum wahrgenommen.
Man kann es vielleicht daran illustrieren, dass wir während der Pandemie sehr viele Diskussionen über das Homeoffice gehört haben. Über 50% der Beschäftigten in Deutschland sind nicht in Tätigkeiten, die als Homeoffice geeignet sind, wo sie anwesend sein müssen für ihre Tätigkeit.
Wenn diese Menschen aufstehen und einen Arbeitskampf wagen würden, würden sie sichtbar und vielleicht könnten sie ihre Arbeitsbedingungen verbessern. Genau das will die Hamburger Ausstellung zeigen, sagt Kurator Mario Bäumer. Konflikte haben ein Potenzial zum Besseren und man sollte sich ihnen stellen. Ziel sei,
für Konflikte zu sensibilisieren, in die Diskussion zu treten und eine vielleicht neue Konfliktfähigkeit zu erlernen. Ich sollte Konflikte nicht per se unter den Tisch kehren, vor allen Dingen, wenn es um Diskriminierung von egal welchen Gruppen geht.
Die Ausstellung Konflikte im Hamburger Museum der Arbeit ist noch bis zum 8. Mai zu sehen. Es gibt übrigens ein umfangreiches Begleitprogramm mit wöchentlichen Vorträgen und Filmen. Der Mikrokosmos Familie ist seit 2 Jahren von den Herausforderungen der Corona-Pandemie geprägt. Je nach Lebenssituation bei den einen mehr, bei den anderen weniger einschneidend. Wer mit seinen Kindern im eigenen Haus auf dem Land lebt, kann den Alltag mit Homeoffice oder Quarantänezeit leichter bewältigen als in einer engen Etagenwohnung. Sicher ist, dass viele Kinder und Jugendliche von der Pandemie beeinträchtigt wurden und auch schulisch oft ziemlich hinterherhinken. Was ist da zu tun? Unterstützung sucht sich die Bundesregierung und das Bundesfamilienministerium unter anderem beim Wissenschaftlichen Beirat für Familienfragen. Vor wenigen Tagen trafen sich die Mitglieder des Beirats mit der Stiftung Ravensburger Verlag. Sie wollten gemeinsam herausfinden, was Familien jetzt wirklich brauchen. Isabel Fanrich-Lautenschläger war dabei.
Familien ist es in der Corona-Pandemie vielfach schlecht ergangen. Dies kann Katharina Spieß mit Zahlen zur allgemeinen Lebenszufriedenheit belegen, einem wichtigen wissenschaftlichen Indikator. Die Direktorin des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung sagt,
dass tatsächlich Familien vor der Pandemie, wenn sie Kinder unter 16 Jahren hatten, sehr viel zufriedener waren als Personen, die nicht in Familienkontexten mit Kindern gelebt haben. Diese Schere allerdings ist im Pandemieverlauf nicht weiter auseinandergegangen, sondern sie hat sich tatsächlich ein Stück geschlossen. Insbesondere die Familien- oder die Lebenszufriedenheit von Familien mit Kindern ist rapide gesunken im Rahmen der Pandemie. Sie hat sich sehr viel stärker reduziert als die von anderen Personen. Besonders betroffen, zeigen unsere Analysen, waren Mütter mit jungen Kindern und Mütter mit einem niedrigen Bildungsniveau.
Das überrascht den wissenschaftlichen Familienbeirat nicht. Ist doch lange bekannt, dass Familien Zeit, Geld und Infrastruktur benötigen. 3 Faktoren, die in der Pandemie stark betroffen sind, die Lebenszufriedenheit von Eltern und Kindern aber entscheidend beeinflussen, sagt die Professorin für Bildungs- und Familienökonomie an der FU Berlin.
Infrastruktur ist in vielen Bereichen für Familien weggefallen. Und es ist eine Infrastruktur, die tatsächlich für alle Familien da war. Aber es war nicht nur eine Infrastrukturkrise. Wir könnten sagen, es war auch eine Finanzkrise der ganz besonderen Art, die allerdings nicht alle Familien in gleichem Maße betroffen hat. Für viele Familien ist es zu einer Reduktion des Erwerbseinkommens gekommen, aufgrund von Kurzarbeitergeld oder Arbeitsplatzverlust.
Diese Finanzkrise habe vor allem Jugendliche und junge Erwachsene belastet, die sich bereits vor der Pandemie Sorgen um die eigene und die finanzielle Situation in der Familie gemacht hätten, sagt Sabine Andresen. Die Professorin für Sozialpädagogik und Familienforschung an der Universität Frankfurt ist im Forschungsverbund Kindheit, Jugend, Familie in der Corona-Zeit mitverantwortlich für die sogenannten JUKO-Studien. Die dritte Online-Befragung von mehr als 6.000 jungen Menschen zwischen 15 und 30 Jahren im Dezember 2021 zeige,
dass in dieser Gruppe der Jugendlichen die Zukunftsangst von der ersten Befragung zu Beginn der Pandemie und jetzt in der dritten Befragung der Anteil deutlich gestiegen ist.
Die sozialen Kontakte sind eingeschränkt, Klassenfahrten, Sport- und Freizeitangebote fallen aus. Das Lernen findet teilweise zu Hause statt. Die Belastungen und Sorgen haben zugenommen, zeigt die dritte JUKO-Studie. Insgesamt bezeichneten sich 54% der Befragten nach knapp 2 Jahren Pandemie als psychisch besonders belastet. 57% äußerten Zukunftssorgen. Der Pädagogin Sabine Andresen ist ein weiterer Aspekt besonders wichtig.
Etwas hat sich verschärft durch die Corona-Pandemie, nämlich der Mangel an Beteiligung und Gehör. Katharina Spieß hat gesagt, Zeit, Geld und Infrastruktur, die sind alle drei auch sehr relevant für Jugendliche und junge Erwachsene, unabhängig von der Familie. Aber Gehör und Beteiligung, das ist das vierte Element und das ist gerade für diese Phase eben von besonderer Bedeutung. Und es hat sich gezeigt, dass durch die Bank Jugendliche und junge Erwachsene sich überhaupt nicht gesehen, gehört und beteiligt fühlen.
Die Situation von Kindern und Jugendlichen beschäftigt auch Jörg Fegert. Dass Einrichtungen der Bildung und des Kinderschutzes während der Pandemie nur eingeschränkt arbeiten, sei mit Blick auf den drastischen Anstieg von Angsterkrankungen und psychischen Problemen ein besonderes Problem. Der ärztliche Direktor der Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Uniklinik Ulm spricht von einem langen Weg zurück in die Normalität.
Wenn ich mal soziale Angst entwickelt habe, dann hat es eine hohe Neigung zu chronifizieren. Also die Kinder, die sich nicht mehr hintrauen, die Angst haben, die werden auch längere Zeit Probleme haben, wenn wir nicht unterstützen. Vor dem Hintergrund ist es extrem beunruhigend, dass wir vorher so ein Niveau von 20% der Kinder in Deutschland hatten, von denen das Robert-Koch-Institut sagte, die haben eine Verhaltensauffälligkeit oder emotionale Probleme und dass wir jetzt um die 30% haben.
Studien zufolge fühlen sich auch ein Drittel bis die Hälfte der Eltern stark von der Pandemie belastet. Vor allem jene, die es bereits vorher schwerer hatten, wie Alleinerziehende, sozial Benachteiligte, Kinderreiche, eingewanderte oder geflüchtete Familien. Claudia Diehl, Professorin für Mikrosoziologie an der Universität Konstanz, erforscht seit vielen Jahren die Lebenssituation von Neuzugewanderten und kann deshalb vergleichen, wie sich die Pandemie auf Menschen auswirkt, die erst seit 2020 nach Deutschland gekommen sind.
Wir haben uns das einfach mal für Polen und Türken angeguckt und schon bei diesen, sage ich mal, im Vergleich zu geflüchteten, relativ privilegierten Gruppen sehen wir, dass sich im Bereich des Erwerbs der Sprachkenntnisse und des Aufbaus von Kontakten zu Mehrheitsangehörigen sich tatsächlich Nachteile durch die Pandemie ergeben haben. Das trifft natürlich alle Zugewanderten, ja, also Integration hängt von Integrationsgelegenheiten ab und wenn diese fehlen und die fehlen in der Pandemie ein Stück weit, dann hat das negative Auswirkungen.
Die Sprecherin des Exzellenzclusters Politics of Inequality fordert von der Politik mehr Geld, um durch Sprachkurse und informelle Treffpunkte die ausgebliebene Integration nachzuholen. Seien Sprachkenntnisse und Netzwerke doch nicht nur dafür entscheidend, dass Frauen auf dem Arbeitsmarkt aktiv werden, sondern auch, wie viel Geld zugewanderte Menschen verdienen können. Die reduzierte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben hänge allerdings nicht nur mit mangelnder Infrastruktur zusammen, stellt Michaela Kreienfeld, Professorin für Soziologie an der Hertie School of Governance, fest und fragt:
Als Familienbeirat waren wir immer gut darin, nationale Politiken, Ausbau, Kinderbetreuung, Elterngeld, all diese Dinge, die sind sehr, sehr wichtig und ich denke, das ist auch eine zentrale Infrastruktur, die weiter auszubauen ist, auch das Ganztagsangebot. Aber diese bürokratischen Hürden, die existieren, warum Eltern nicht an bestimmte Maßnahmen kommen, warum Kinder mit Migrationshintergrund bestimmte Maßnahmen nicht in Anspruch nehmen oder weniger in Anspruch nehmen als andere, da wissen wir einfach zu wenig.
Das Fazit lautet, dass Familien in der Corona-Pandemie sehr unterschiedlich von der Zeit, der Geld- und der Infrastrukturkrise betroffen sind. Weg mit der Gießkanne, empfiehlt der wissenschaftliche Beirat und begrüßt zur Bekämpfung von Kinderarmut die geplante Kindergrundsicherung.
Familien brauchen Lichtblicke in der fordernden Zeit der Pandemie. Isabel Fanrich Lautenschläger berichtete. Von der Hand in den Mund, so heißt die Denkfabrik des Deutschlandfunks in diesem Jahr. Auch wir berichten hier regelmäßig über Ideen und Visionen aus den Geisteswissenschaften, die eine gerechtere Gesellschaft vor Augen haben. Die sozialistische Ideologie wollte ja einst die Arbeiterklasse befreien und sie zum Subjekt der Geschichte machen. Sie scheiterte allerdings und hatte für viele Menschen unangenehme und oft auch schmerzliche Folgen. Eine neue Vision eines anderen Sozialismus hat der Jenaer Soziologe Klaus Dörre in seinem Buch beschrieben. Er glaubt daran, dass es gerade jetzt in Zeiten des drohenden und immer realer werdenden Klimawandels Möglichkeiten gäbe, in demokratischen Gesellschaften neue sozialistische Impulse und Ideen aufzunehmen. Martin Hubert stellt seine Perspektiven vor und hat Reaktionen darauf gesammelt.
Unser Freund in aller Welt, seien versichert, dass der Sozialismus auf deutschem Boden, in der Heimat von Marx und Engels, auf unerschütterlichen Grundlagen steht.
Erich Honecker in einer seiner letzten Reden als Generalsekretär des Zentralkomitees der SED, während die DDR schon zusammenbrach. Hat die sozialistische Idee nach dem Scheitern dieses verkrusteten Systems überhaupt noch eine Chance? Ja, meint Klaus Dörre, Professor für Arbeits-, Industrie- und Wirtschaftssoziologie an der Universität Jena.
Als Utopie, als eine Gesellschaft, die es nicht gibt, die aber Hoffnung auf ein besseres Leben macht.
In seinem Buch »Die Utopie des Sozialismus – Kompass für eine Nachhaltigkeitsrevolution« hat Dörre seine Ideen vorgestellt. Dort argumentiert er sogar, dass ein erneuerter Sozialismus so etwas wie eine letzte Chance sei. Denn kapitalistische Gesellschaften zielten nur auf Profit und Expansion, sodass sie die Natur zerstören. Kann Dörre dem Sozialismus tatsächlich neuen Atem einhauchen? So wie es dem Liberation Music Orchestra mit alten Liedern von Befreiungsbewegungen gelang?
Also ich begrüße dieses Buch sehr, oder sagen wir so, eigentlich den Grundgedanken.
Der heute 85 Jahre alte Philosoph Wolfgang Fritz Hauck hat schon in den 1980er Jahren das Prinzip eines pluralen Marxismus proklamiert. Er verstand darunter einen undogmatischen Marxismus, der offen für neue Herausforderungen und unterschiedliche Positionen ist. Bei der Lektüre von Klaus Dörres Buch hat er sich daran erinnert.
Ja, ich dachte, ach, aber jetzt ist es halt nicht pluraler Marxismus. Obwohl einige der Grundideen, der tragenden Ideen sind klassisch-marxistische Einsichten, sondern es ist einfach, wer weiß, dass es so nicht weitergeht und weiß auch, dass die Richtung auf Nachhaltigkeit gehen muss, dem bietet sich dieses als Sammelbecken an, gemeinsam zu überlegen, wie denn nun, also was können wir?
Das sozialistische Projekt als plurales Sammelbecken nachhaltiger Utopie? Was bildet dann noch seinen Kern?
Ich würde sagen, der erste Punkt ist, dass es sich um eine solidarische Gesellschaft handeln muss, in der Kooperation und wechselseitige Anerkennung die Sozialbeziehungen von Menschen prägen.
Herrschaft und Ungleichheit seien auch im globalen Maßstab abzubauen, Rassismus und geschlechtliche Unterdrückung aufzuheben.
Der nächste Punkt wäre eine Maximierung von Demokratie. Eine Demokratie, die ausgedehnt werden muss auf den Produktionssektor und auch auf den Reproduktionssektor, würde ich sagen. Ja, also auf die Art und Weise, wie Leben überhaupt erzeugt wird.
Pflege- und Erziehungsarbeit wären also massiv aufzuwerten. Wichtig bleibt für Dörre aber auch ein altes sozialistisches Ziel. Die Vergesellschaftung der Produktionsmittel. Doch wie kann es in demokratischen, pluralen Gesellschaften erreicht und mit dem Nachhaltigkeitsgedanken verkoppelt werden? Dörre glaubt über das Grundgesetz. Paragraph 14 des Grundgesetzes legt die Sozialbindung des Eigentums fest. Eigentum soll auch dem Wohl der Allgemeinheit dienen, heißt es dort. Paragraph 15 lässt die Vergesellschaftung des Eigentums zu.
Wenn man jetzt herginge und würde die Sozialbindung des Eigentums erweitern, etwa dadurch, dass man den Nachhaltigkeitszielen einen Verfassungsrang gibt, was das Bundesverfassungsgericht übrigens schon angedeutet hat in seinem Urteil zum Klimawandel, und würde das koppeln mit dem Paragraphen 15, der die Sozialisierung möglich macht, dann hätte man sozusagen bereits den Grundbestand von transformativem Recht, also von Recht, das Gesellschaftsveränderungen nicht ausschließen, vielleicht sogar naheliegen würde.
Gesellschaftsveränderung auf dem Boden der Verfassung. Doch fordert Dörres Utopie nicht gerade für die unteren sozialen Klassen einen hohen Preis? Verlangen Klimawandel und das Prinzip der Nachhaltigkeit nicht auch von ihnen Verzicht, um den CO2-Ausstoß zu senken? Dörre widerspricht.
Bevor eine Putzfrau auf die Reise nach Mallorca verzichtet, Klammer auf, die sie ganz selten überhaupt realisiert, Klammer zu, müsste jemand, der zum obersten Zehntel der Haushaltsbezieher gehört, 29 Mal auf eine entsprechende Reise verzichten, würde man sozusagen die Langstreckenflüge einrechnen, kämen noch ganz andere Verhältnisse raus.
Verzichten müssen für Dörre hauptsächlich die oberen Einkommensschichten. Umverteilung sei nötig. Wenn Nachhaltigkeit Verfassungsrang bekäme, müssten außerdem in Zukunft langlebigere Güter hergestellt werden, sodass das Preis-Leistungs-Verhältnis auch für kleinere Geldbeutel stimmt. Und solange zum Beispiel auf dem Lande kein effizientes öffentliches Nahverkehrssystem existiere, könnten dort Autos in Gemeindebesitz angeschafft werden, die preiswert zu mieten sind.
Mobilität muss ein öffentliches Gut sein. Gesundheit muss ein öffentliches Gut sein. Bildung muss ein öffentliches Gut sein. Und das alles muss durch Institutionen, das müssen keine staatlichen sein, das können auch anders verfasste zivilgesellschaftliche Institutionen sein, die würden dafür sorgen, dass man selbst mit einem relativ geringen Einkommen doch einigermaßen gut leben kann.
Eine solche erneuerte sozialistische Idee versteht Nachhaltigkeit immer auch als soziales Projekt. Dörres Entwurf ist eine Utopie, ein Gedankenexperiment, das Diskussionen anregen soll. Er bricht entschieden mit der Ideologie des autoritären Staatssozialismus, der ineffektiv war und viel Leid erzeugt hat. Im Prinzip versucht Dörre, Ideen aus dem Traditionsbestand des demokratischen Sozialismus und der Gewerkschaften neu mit solchen aus der Öko- und der Alternativbewegung zusammenzuführen. Er fordert daher auch, dass Gewerkschaften und Klimabewegung stärker aufeinander zugehen müssen. Wie kann das gelingen?
Wir standen morgens mit ungefähr 15 Klimaaktivistinnen mit am Streikposten, morgens um 4, glaube ich, war es.
Die Leipziger Studentin Julia Kaiser ist Mitglied von Fridays for Future. Gleichzeitig bezeichnet sie sich als Ökosozialistin, möchte also Klimaziele und soziale Ziele verbinden. Zu diesem Zweck führte sie mit MitstreiterInnen über ein Jahr lang Gespräche mit Funktionärinnen und Funktionären der Gewerkschaft Verdi. Als Verdi dann im Herbst 2020 für bessere Arbeitsbedingungen im öffentlichen Nahverkehr streikte, war auch sie vor Ort.
Dann haben wir zum Beispiel am zweiten Streiktag noch eine große Kundgebung auf einem zentralen Platz in Leipzig gemacht und haben sozusagen aufmerksam gemacht und dazu aufgefordert, sich für eine Mobilitätswende in Leipzig einzusetzen und sich hinter die Kolleginnen zu stellen.
Die Ökosozialisten verlangten einen Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, besonders auch im ländlichen Raum, um die Klimaziele zu erreichen. Und sie stellten sich gleichzeitig hinter genuin gewerkschaftliche Forderungen nach humaneren Arbeitszeiten und mehr Personal. Das war auch ein gegenseitiger Lernprozess. Etwa als die Ökoaktivisten forderten, die Geschwindigkeit im Stadtverkehr für alle Fahrzeuge zu reduzieren.
Da kamen zum Beispiel interessante Debatten zustande, dass die Kolleginnen uns erzählt haben, dass wir unbedingt gut überlegen müssen, was wir da für Forderungen aufstellen, damit die Busse zum Beispiel weiterhin gut durch die Stadt kommen und nicht unbedingt die gleichen Drosselungen brauchen wie die Autos und so weiter. Also Dinge, über die wir als Klimaaktivisten gar nicht direkt nachgedacht hätten.
Ansätze zur Kooperation. Ist das schon ein Durchbruch?
Unter den Kolleginnen war das ganz unterschiedlich. In Leipzig zum Beispiel gab es viele Skeptiker, also Kolleginnen haben gesagt, ich will nichts mit euch zu tun haben. Aber es gab auch Kolleginnen, die sich enorm gefreut haben, dass sich jemand mal interessiert für meine Arbeitsbedingungen und meinen Arbeitskampf. Das rührt mich. Und vor allem natürlich die schon gewerkschaftlich Aktiven, die haben sich natürlich enorm gefreut. Und mit denen zusammen konnten wir dann überlegen, wie wir mehr Leute aus dem Betrieb in diese Auseinandersetzung motivieren, damit zu machen.
Die Ökosozialistinnen wollen weitermachen. Julia Kaiser schätzt, dass etwa die Hälfte der Fridays for Future-Aktivisten kapitalismuskritisch eingestellt ist. Sozialistisch würden aber wohl höchstens 5% denken.
Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Ringen.
Klaus Dörre will so wenig Verzicht für die arbeitenden Schichten wie möglich und verspricht ihnen Gewinn durch materielle Sicherheit, sinnhaftere Arbeit und Partizipation im Wirtschaftsleben. Das klassische Gegenargument lautet, zu viel demokratische Beteiligung in Unternehmen untergrabe deren Effizienz und Innovationskraft. Klaus Dörre lässt die kleinen und mittleren Unternehmen daher unangetastet und geht bei den Großunternehmen überlegt vor.
Bei den großen Unternehmen, das sind ja oft auch marktbeherrschende Unternehmen mit transnationalen Wertschöpfungsketten, da ist mein Vorschlag, sie müssen zu Mitarbeiterinnengesellschaften werden, vielleicht auch zu Genossenschaften. Ich würde als Oberbegriff den des kollektiven Selbsteigentums wählen.
Beim kollektiven Selbsteigentum handelt es sich weder um kapitalistisches Privateigentum an Produktionsmitteln noch um Staatseigentum, wie in den Ländern des realen Sozialismus. Es geht auch nicht um Aktienbesitz von Mitarbeitern am Unternehmen. Ein Beispiel ist der große spanische Genossenschaftsverbund Mondragon. Dort ist jeder Mitarbeiter am Grundkapital der Genossenschaft beteiligt und kann seinen Anteil verkaufen, wenn er die Genossenschaft verlässt. Allerdings nur an andere Arbeiter, die in die Genossenschaft eintreten wollen. Arbeiter, die Miteigentümer sind, fühlen sich für Dörre beim kollektiven Selbsteigentum auch dafür verantwortlich, dass das Unternehmen produktiv arbeitet. Parallel dazu müsste auf allen Entscheidungsebenen die Mitbestimmung ausgebaut werden. Auch der Einfluss der Betriebsräte auf das Unternehmensmanagement und die Geschäftspolitik.
Dafür setzen wir uns gemeinsam ein.
Ein Impuls für die Gewerkschaften?
Man könnte durchaus diesen Ansatz sehr stark loben.
Dr. Kai Lindemann ist Referatsleiter für Arbeitswelt und gesellschaftlichen Zusammenhalt beim DGB-Bundesvorstand.
Ich glaube, da ist Klaus Dörre auch auf dem richtigen Weg, dass man Kollektivrechte und auch Kollektivrechte an Eigentum eigentlich viel stärker machen sollte heutzutage, als sie sind. Zumal, wenn wir uns vorstellen, dass die Kollektivrechte, also ob das das Genossenschaftsrecht ist, aber auch die Mitbestimmungsrechte im Betrieb seit Jahrzehnten nicht mehr novelliert wurden. Also das ist durchaus der richtige Ansatz, den er dort geht.
Lindemann warnt aber auch vor Illusionen.
Nun muss man immer ein bisschen bedenken, dass weltweit 40% aller Betriebe genossenschaftlich organisiert sind. Das heißt, wir haben eigentlich vielerlei Varianten schon, wo solche demokratischen Prinzipien vorhanden sind und man sich natürlich fragen kann, warum haben die jetzt keine so großartige politische Ausstrahlungskraft? Und das ist meiner Ansicht nach den Finanzmärkten und der Konstruktion der gegenwärtigen Finanzmärkte geschuldet.
Sprich, je demokratischer ein Unternehmen organisiert ist, desto weniger Finanzspritzen bekommt es.
Und dieses Problem, wie die Finanzmärkte strukturiert sind, das kommt mir ein bisschen zu kurz bei Klaus Dörre.
Dörre will den sozialen Wandel aber auch durch Transformationsräte auf regionaler, später vielleicht auch nationaler Ebene fördern. Zufällig ausgewählte Bürger sollen neben Experten dafür sorgen, dass die Nachhaltigkeitsziele umgesetzt werden. Zusätzlich setzt Dörre auf Impulse von Non-Profit-Organisationen. Von Ökowerkstätten über Repair-Läden und ökologischen Wohnprojekten bis hin zu landwirtschaftlichen Kollektiven.
Es ist gewissermaßen die Entstehung alternativer Produktionsformen und Produktionsweisen in Nischen, die das kapitalistische System lässt. Und ich würde sagen, das sind die Bereiche, in denen alternative Wirtschaftsweisen praktisch erprobt werden und man auch nachvollziehen kann, dass solche Projekte tatsächlich klappen können.
Wir versuchen, einen Brückenschlag zu machen zwischen einzelnen Alternativprojekten, die es gibt, sozialen Bewegungen und eben ganz konkreten realpolitischen Vorschlägen.
Nina Treu, eine der Mitbegründerinnen des Leipziger Konzeptwerks Neue Ökonomie. Dessen Agenda: Wie kann man alternative Projekte finanziell und politisch unterstützen? Wie können sie sich vernetzen? Nina Treu nennt ein Beispiel: das Leipziger Projekt Rote Beete. Es produziert Gemüse auf ökologischer Grundlage, basiert stark auf Selbstverwaltung, ist in seiner Größe aber begrenzt.
Einer von den Gründern ist da jetzt ausgestiegen und hat noch was anderes aufgezogen, die kooperative Landwirtschaft, die COLA, wo auf einem größeren Gelände, was von der Kirche gestellt wurde, mit mehr Kapital und mehr Maschinen und weniger Selbstverwaltung, aber trotzdem noch einem genossenschaftlichen Gedanken, jetzt noch mal mehr Gemüse produziert wird.
Projekte solidarischer Ökonomie sollen expandieren, aber Ina Treu sieht auch die Probleme.
Eine bestimmte Größe führt natürlich auch zu einer Distanz zu dem eigenen Unternehmen, aber auch dem Genossenschaftsgedanken und einer weniger starken Umsetzung der Ideale.
Der Weg zur neuen sozialistischen Utopie ist mit Steinen gepflastert. Klaus Dörres Ideen sind oft allgemein gehalten. Die Praxis wirft viele Fragen auf. Untergräbt das die Utopie? Das Schlusswort hat der Philosoph Wolfgang Fritz Haug.
Das ist weder ein Parteiprogramm, noch ist es eine Konstruktion der Zukunft. Und da muss man nicht jetzt das alles angucken, als wäre das schon von Statikern und von Ingenieuren, Architekten und so weiter geprüft. Das ist Sache des Geschehens, das man Geschichte nennt. Das ist Sache der Leute, die am Handeln sind.
Martin Hubert berichtete über das Buch Utopie des Sozialismus des Soziologen Klaus Dörre. Er will damit einen Kompass für die Gesellschaft der Zukunft mit den einschneidenden globalen Klimaveränderungen aufzeigen. Jetzt geht es im Programm weiter mit den Jazz Facts. Am Mikrofon verabschiedet sich Bettina Köster. Haben Sie noch einen schönen Abend.